dieser Episode bei Turtles und Tiny Talks.
In 4 Stunden beginnt in Italien das größte Wintersportereignis dieses Jahrzehnts. Und es beginnt anders als alles, was wir bisher kannten. Nicht an einem einzigen Ort, nicht einmal an 2, sondern verteilt über ein ganzes Land. Von Mailand bis in die Dolomiten, von Cortina bis Livigno, von Predazzo bis nach Verona. Die 25. Olympischen Winterspiele öffnen heute Abend. Milano Cortina 2026. Ein Event, das gleichzeitig Vergangenheit, Tradition, Gegenwart und Zukunft der olympischen Idee erzählt.
Ja, Oliver, Bella Italia im Winter. Und genau deshalb wollen wir heute eine kleine Zeitreise machen. Vom Tag der Bewerbung bis zur Eröffnungsfeier heute Abend um 20 Uhr im berühmten San Siro-Stadion in Mailand. Wir wollen erklären, warum diese Spiele so aussehen, wie sie eben aussehen. Und wir wollen eine Frage stellen, die über Italien hinausgeht. Werden die Olympischen Spiele gerade nachhaltiger? Oder werden sie einfach nur noch komplizierter, noch teurer und räumlich immer weiter auseinandergezogen?
In jedem Fall eine berechtigte Frage, denn das Konzept des lokalen Organisationskomitees hatte sich ja eigentlich mal das Thema Nachhaltigkeit groß auf die Fahne geschrieben.
Ja, ich kann mich daran erinnern, die PK, das war eines der Riesenthemen, gerade eben in den olympischen Zeiten, wo ja das auch immer wieder eine Materialschlacht ist, auch jenseits der Profiteams. Aber wir haben natürlich auch noch viel mehr Fragen und Fakten. Insofern willkommen zu unserem Olympia-Warm-up und bleiben Sie unbedingt dran und dabei.
Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Episode 191 der Turtle Zone Tiny Talks. Unser Thema heute: die 25. Olympischen Winterspiele Milano Cortina in Italien. Mein Name ist Oliver Schwarz und mit mir im Studio mein Co-Moderator Michael Gebert. Hallo Michael.
Ja, servus Oliver, saukalt ist es, aber wir haben hier natürlich, wie es so immer schön ist, Kosten und Mühen nicht gescheut und außerdem gibt es ja keine Kälte, sondern nur schlechte Kleidung. Also wir sind gut angezogen und ja, in weniger als 4 Stunden startet die Eröffnungszeremonie. Und unsere Vorfreude auf die tollen Wintersportbilder sind nicht zu steigern. Wir sind wirklich dabei mit allem, was dazugehört. Aber bevor so ein Mega-Event stattfindet, bedarf es ja viele, viele Jahre Vorlauf und auch viele Vorarbeiten.
Gehen wir also zurück ins Jahr 2019, die IOC-Session in Lausanne. Italien bewirbt sich und das zentrale Versprechen lautet damals: maximale Nutzung bestehender Sportstätten. Kein gigantisches Neubauprogramm, keine Retortenarenen. Stattdessen Cortina 1956, Turin 2006, 2 frühere Winterspiele im eigenen Land, dazu jede Menge alpine Infrastruktur, die noch vorhanden ist, Weltcuporte, Biathlonstadien, Eishallen. Die Botschaft: wir können Olympia und wir können das, ohne die Landschaft neu zu betonieren.
Ja, und wer sich vielleicht auch daran erinnert, Oliver, gleich danach gab es sogar eine Doku, die habe ich mir da noch im Fernsehen angeschaut, wo nochmal das Thema Nachhaltigkeit von den Protagonisten, also in dem Fall von den Bewerbern und von den Funktionären nochmal wirklich untermauert und betont wurde. Und wer erinnert sich vielleicht noch an Cortina, ja nicht nur ein toller Wintersportplatz aktuell, das war der Glamourpunkt der 50er Jahre. Also Sophia Loren, Filmkameras im Schnee und das erste große Wintersportspektakel damals im Fernsehen in Farbe oder auch, wenn man das noch nicht hatte, in Schwarz-Weiß. Und Turin, das war dann ein bisschen nach hinten versetzt, 2006. Also wir gehen da schon noch ein paar Jahrzehnte in die Zukunft. Da war auch das Highlight ein Intro, sag ich mal, in dieser extrem emotionalen Eröffnungszeremonie mit Luciano Pavarotti, der ein Nessun Dorma gesungen hat, als wenn es wirklich keinen Morgen mehr geben würde. Und diese pathetische, große Zeremonie war der Moment, in dem dann alle Richtung Olympia geschaut haben. Und diese beiden Erinnerungen wurden jetzt zum Fundament der Bewerbung, nämlich zum einen Erfahrung, Geschichte, Emotionen, Nachhaltigkeit. Und dieses Narrativ war klar, Italien kann Winterspiele ohne Betonorgie. Nachhaltig, strukturiert, verlässlich, dezentral, aber gleichzeitig effizient.
Und dieses Narrativ hat dann auch wirklich verfangen. Das IOC vergibt dann am 24. Juni 2019 die Spiele an Milano Cortina. In einer Zeit, in der immer mehr Städte sagen, oh, Olympische Spiele sind uns zu teuer, zu riskant, politisch zu heikel. Aber Italien positioniert sich als Gegenmodell. Dezentral, pragmatisch, verantwortungsvoll. Das klang ja fast wie ein Befreiungsschlag für die olympische Bewegung. Ein moderner Gegenentwurf zu Sotschi oder Peking. So zumindest die Hoffnung. Noch vor dem Zuschlag hatte ein IOC-Insider erklärt,
The direction the IOC wants to go is to reduce the amount of build to reduce the costs.
Also weniger Neubau, mehr Nutzung vorhandener Anlagen. Ja, und diese Aussage gab ein Credo wieder, das Italien scheinbar erfüllte. Und IOC-Präsident Thomas Bach sagte,
Italy is ready to write the next chapter of its great Olympic history.
Und betonte die Bereitschaft des Landes, Olympia mit Enthusiasmus und Effizienz auszurichten. Man wolle die Begeisterung und die olympische Idee wieder in den Vordergrund stellen.
Da ist natürlich der Präsident, in dem Fall Thomas Bach, auch Marketing par excellence gewesen, denn 7 Jahre später zeigt sich dann allerdings ein etwas anderes Bild. Zwischen Bewerbungsfolien und Realität liegen Welten. Wie oft haben wir denn das schon gesehen, Oliver, in unserer beruflichen Laufbahn? Aber besonders hier bedeutet das natürlich, dass das Thema Sliding, also als Beispiel, also Bob und Rodeln und Skeleton, da wird das extrem deutlich. Denn ursprünglich wollte man diese Sportarten in bestehenden Anlagen auch ausbauen, nutzen, neu gestalten oder auch möglicherweise die Wettbewerbe auslagern. Und dann kam der politische Druck, dann der Wunsch nach einer eigenen, moderneren Bahn. 2026 schreibt man ja auch, und da kann man natürlich sich auch noch mal ein bisschen was anderes vorstellen. Dann der Neubau und Zeitdruck, Kosten, Sicherheitsfragen, dann natürlich auch die obligatorischen IOC-Mahnrufe. Alles das ist klassische olympische Mechanik. Und am Ende gewinnt fast immer dann das nationale Prestige gegen die im Anfang auf den wunderbaren Bewerbungsfolien auch durchgängig strukturiert dargestellten Nachhaltigkeitsrechnungen.
Und wenn wir ehrlich sind, Michael, das ist kein Betriebsunfall, das ist systemisch. Mega-Events produzieren einfach politische Symbolik und die ist oft stärker als jeder CO2-Rechner. Das gesamte Projekt ist in diesen Jahren räumlich explodiert. Mailand wird das urbane Zentrum mit Eröffnungsfeier. Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf. Cortina bleibt das alpine Herz. Bormi und Livigno stehen für Speed und Freestyle. Ja, Valdi Fiem für die nordischen Disziplinen. Antols für Biathlon nochmal. Getrennt davon und Verona dann für die Schlussfeier. Italien wird damit zu einer Art olympischen Landkarte oder anders gesagt zu einem Sportpark auf Nationalebene. Funktional ist das nachvollziehbar. Die Berge sind nun mal nicht in Mailand, aber emotional ist es natürlich ein Bruch mit diesem klassischen Bild, eine Stadt, ein olympisches Dorf, ein Zentrum. Stattdessen entsteht hier ein Netzwerk, ein Puzzle aus Einzelteilen.
Ja, es ist auf jeden Fall was Neues, sage ich mal. Ich bin ja da Positivist. Es kann auch toll ausgehen, Oliver, aber es ist natürlich, wie wir es ja schon erwähnt haben, war Nachhaltigkeit im Fokus. Und das war auch einer der großen Gründe, warum Italien hier den Zuschlag bekommen hat. Und ja, schauen wir mal, heute Abend, 20 Uhr, wird dann das sichtbar, was du gerade so ein bisschen als Puzzle beschrieben hast. Denn die große Show steigt im San Siro-Stadion, Fußballtempel, 80.000 Plätze, ausverkauft und jetzt dann umfunktioniert zur Olympischen Bühne. Aber jetzt kommt's, die Athletinnen und Athleten werden nicht geschlossen in dieses Stadion einziehen. Wir kennen das ja auch von den vorangegangenen Olympiaden, dass dann wirklich jeder mit seiner Fraktion und Delegation stolz mit der Fahne voranschreitend einzieht. Nein, stattdessen gibt es jetzt diesmal erstmalig verteilte Paraden an vier Orten gleichzeitig. Also ja, fernsehtauglich natürlich dann auch zusammengeführt. Eine Schalte, man kennt das ja, eine Vierfachschalte, eine aus Mailand, eine aus Cortina, eine aus Predazzo und eine aus Livigno und sogar vier italienische Fahnenträger, also je einer pro Standort. Technisch, ja, ich glaube, da wirst du dich schon drauf freuen, ist das natürlich beeindruckend, auch fernsehtauglich, extrem gut auch zu inszenieren, bestimmt auch modern, aber alles andere als ein wirklich urolympischer Gedanke.
Wow, die olympische Eröffnung als Multistream-Splitscreen-Event. Ja, das ist in der Tat technisch sicherlich ein Mordsaufwand und sicherlich sehr beeindruckend, symbolisch, aber eben trotzdem ein Bruch. Die Eröffnungsfeier war ja immer mehr als nur Entertainment. Sie war das Bild einer Weltgemeinschaft in einem Raum. Ein Moment, in dem sich Sportler aus bei Winterspielen immerhin 90 Nationen auf denselben Tribünen zugewinkt haben.
Ja, so ist es, Oliver. Und genau, ich glaube, unabhängig jetzt von Fernsehen, das ist das, was Olympia eigentlich ausmacht. Es ist ja auch ein Netzwerkevent, ein Treffen unterschiedlicher Sportlerinnen und Sportler aus unterschiedlichsten Disziplinen, die sich im echten Leben vielleicht noch nie gesehen haben oder im Endeffekt auch den jeweiligen Sport gar nicht so im Detail kennen. Es ist ja ein Anknüpfungspunkt um den Rahmen, in dem Fall Winter und Olympia, also ein Verständigungsevent. Und das fällt hier in dem Moment quasi als Multilocation-Mosaik doch ziemlich auseinander. Es bleibt spannend und hoffentlich werden wir da den ein oder anderen auch Einzelstimmen-Dialog einfangen von den jeweiligen Sportlern in den Disziplinen und auch in den Sportlerlagern. Die sind ja dann auch im Untergebracht gemeinsam in schon fast ja so einer Art campartigen Zustand, weil man eben auch zusammen wachsen möchte und sich gegenseitig anfeuern möchte. Aber wie da das Feedback ist, wie das empfunden wird oder ob das dann wirklich außerhalb der Mannschaftssportarten auch doch alles nur Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer sind. Also es wird durchweg ein Exempel statuiert und man darf gespannt sein.
Ja, also sozusagen ein Multilocation-Mosaik jetzt hier in Italien bei den Winterspielen, wobei man natürlich auch sagen muss, dass es in den letzten Jahren immer wieder Olympioniken gab und nicht zu wenige, welche die Eröffnungszeremonie einfach haben sausen lassen, um einfach noch mehr Ruhe vor ihrem Wettkampf zu haben oder einfach aus logistischen Gründen nicht teilnehmen konnten. Auch das Olympische Dorf, was ich ja so wirklich für das Herz der olympischen Bewegung, des olympischen Gedankens halte, das ja leidet ja auch seit Jahren an Bedeutungsverlust, weil gerade die absoluten Profisportler, die Prominenten, die vielleicht noch gerade vorher jetzt beim Thema Wintersport im Weltcup unterwegs waren, ja, dann doch ihre eigene Reiselogistik haben und entweder freiwillig, vielleicht weil es sie nicht interessiert oder weil es einfach nicht anders geht, dann doch nicht eben für 16 Tage in ein olympisches Dorf einziehen, was ich persönlich sehr schade finde. Aber egal, insofern bleibt die Frage, ist das wirklich die Zukunft? Spiele nicht mehr in einer Stadt, sondern in vielen Regionen oder gar einem ganzen Land?
Ja, Oliver, das ist definitiv die große Frage und man muss es, glaube ich, gedanklich zweiteilen. Zum einen hast du die Sportlerinnen und Sportler angesprochen, die ja auch in ihrem Sport, wenn der bekannt ist, wenn der massentauglich ist, ja auch selber Stars sind. Insofern haben die entweder Sponsorabhängigkeiten, andere Agendas, die sind vielleicht auch möglicherweise in ganz anderen Reiseplan gewohnt, kommen möglicherweise mit dem Privatjet, mit Sicherheitspersonal. Also es kommt ja immer darauf an, wie diese Personen dann auch selber konstituiert sind außerhalb der Olympiade und werden dann auch ja für diese Olympischen Spiele angeheuert oder nominiert. Und wenn sie dazu sagen, dann gehört natürlich auch der olympische Gedanke dazu. Und dazu gehören so Sachen wie das olympische Dorf. Und das andere, die andere Sache ist der austragende Effekt, also das Land, die Städte und die politischen, aber auch natürlich die monetären Hintergründe, die da immer wieder verankert sind. Und da sind wir genau beim Punkt. Ja, die Pro-Argumente liegen ja auf dem Tisch, die Kosten zu verteilen. Es sind riesige Kosten. Und dort ist es am Anfang erwähnt, Oliver, kein Land wird sich bewerben für Olympia, wenn nicht unterm Strich zumindest eine ja, einigermaßen ausgeprägte Null ist, idealerweise ein deutliches Plus und auch eine gute Werbung für die entsprechenden Sportstätten, aber auch das Land. Die bestehenden Sportstätten gilt es ja zu nutzen. Ob das jetzt hier so stattfindet in dem Umfang, werden wir sehen, wie viel da Zusatzaufwand ist, weil man darf ja nicht vergessen, Oliver, hier auch das IOC hat seit 2006, so ähnlich wie in der Formel 1, immer wieder auch neue, erweiterte Regeln rausgebracht. Die Sportstätten selber müssen baulich, inhaltlich, aber auch sicherheitstechnisch abgedatet werden. Und auch das kostet Geld. Und ist klar, hier sind jetzt in Italien einzigartig ja mehrere Regionen eingebaut und diese Regionen profitieren alle von den Investments, von dann hoffentlich dem Tourismus, der jetzt nicht nur die 16 Tage bei Olympia vor Ort ist und da idealerweise ganz viel konsumiert und auch Spaß hat. Aber es ist natürlich auch, gerade haben wir es gesagt, mit dieser Multivision-Kamera-Objektion und alle internationalen Presseorgane sind vor Ort. Es ist internationale Aufmerksamkeit für jeden Sportinteressierten und in dem Fall natürlich Wintersportinteressierten. Und dieser Kuchen, der wird hier, also der monetäre Kuchen, wird in viele Stücke geschnitten. Und es gibt aber, und das ist das, was wir auf jeden Fall auch beleuchten wollen in diesem feingeistigen Podcast, ist die Kehrseite. Denn jetzt für die Fans, für diejenigen, die sich auf die Events ja wirklich nicht nur vor dem Fernseher freuen, sondern dorthin fahren und ihre schönste Skiausrüstung, idealerweise im Merchandising-Store, so wie wir beide uns die Beanies gekauft haben, entsprechend auch ein bisschen eingleiten und richtig in der Stimmung sind, dass jetzt losgeht. Für die bedeutet das ein Horror, denn es ist quasi fast logistisch unmöglich, mehrere Sportarten live zu sehen und gleichzeitig ja nicht komplett vor die Hunde zu gehen, weil du dann es gar nicht hinschaffst, zeitlich, aber auch logistisch. Da bräuchtest du diesen ja, einzelnen Helikopter, der dich hin und her fliegt.
Ganz genau. Und für die Athleten heißt das auch weniger Begegnung, weniger Zufallskontakte, weniger olympisches Dorf als Mikrokosmos der Welt. Und wie du sagst, für das Publikum, für die Fans ändert sich schlicht und ergreifend das Olympia-Erleben. Nicht mehr wir alle an einem Ort, sondern ja, wir sind überall ein wenig.
Ja, es ist, wir kennen ja beide Italien und Mailand ist ja jetzt auch unabhängig von Olympischen Spielen. Wenn du da mal von dem Umkreis von Mailand in die Innenstadt willst unter der Woche, dann ist das ja natürlich auch ein Hassel, weil immer Mailand ist eine Großstadt, da ist Verkehr, da pulsiert das Leben. Cortina in der Wintersaison ist ähnlich, so wie alle so angesagten Wintersportorte. Also wir haben es mit sozusagen Metropolen und Austragungsorten zu tun, die ja erstmal per se unabhängig von Olympia jetzt nicht unbedingt leergefegt sind. So, jetzt kommt der olympische Zirkus noch vorbei und man könnte positiv formulieren, wunderbar, Mailand, Cortina ist jetzt ein Stresstest. Und ich hoffe, dass dieser Stresstest eben auch dahingehend funktioniert, dass da nicht die Nerven blank liegen bei den Sportlern, weil die sollen ja möglichst fokussiert Höchstleistungen bringen und auch denn gibt es da einige Sportarten, die eben Olympia als das große Highlight des Vierjahreszyklus oder in dem Fall eben auch möglicherweise das Ende ihrer Karriere oder den Höhepunkt ihrer Karriere sehen. Und denen sei es vergönnt, hier in diesem Geflecht an unterschiedlichen Austragungsorten und möglichen anderen Stressfaktoren nicht die Nerven zu verlieren und so fokussiert zu sein wie möglich. Es ist wirklich, wie du es auch vorher beschrieben hast, eine Art Demokratisierung der Spiele oder in dem Fall ihre Zersplitterung.
Der Trend scheint aber in jedem Fall klar zu sein, wenn man sich auch kommende Bewerbung und andere sportliche Großevents ansieht. Gegenüber den hunderten Millionen Fernsehzuschauern entsteht natürlich die Chance, ein ganzes Land, mehrere Regionen in seiner ganzen Vielfalt zu präsentieren. Der Preis dafür ist, dass es nicht mehr diese Lagerfeueratmosphäre gibt, dieser eine Place to be, zu dem Fans aus der ganzen Welt pilgern und von denen früher ja auch die Olympioniken, die Sportler ja auch noch nach Jahren geschwärmt haben. Man muss vorher jetzt schon sehr, sehr genau logistisch seinen Besuch planen. Und das wird auch wirklich nicht immer einfacher gemacht. Da gibt es diese Ticketlotterien, in dem in mehreren Schüben, man muss sich erst bewerben und dann kann man dann irgendwann Tickets kaufen, aber es wird immer nur ein Teil angeboten. Und auch das, was ich früher gerade für Olympia gut fand, so Paketangebote von Reiseveranstalter mit Hoteltickets, Anreise, auch das wird von den Vermarktern, von den regionalen Organisationsteams aus kommerziellen Gründen immer schwieriger gemacht. Deswegen gibt es kaum mehr solche Angebote, was ich persönlich sehr schade finde.
Ja, absolut. Also da stimme ich dir zu. Und ich kann mich daran erinnern, in den unzähligen Gesprächen, die wir hatten, du schwärmst ja immer noch von der Sommerolympiade in Athen, zu der du auch vor Ort warst und da sein durftest bei der einen oder anderen Disziplin. Und auch da waren die Sportstätten für manche Wettbewerbe ja auch schon weit draußen, aber eben noch erreichbar. Und Athen war mit toller Olympia-Atmosphäre. Und ich hatte ja das Glück, dann auch in Paris dabei zu sein. Es hat klassischerweise immer einen ganz anderen Flair in einer Großstadt mit den entsprechenden Austragungsorten, die ich ja spannend fand, dass es eben auch in der Stadt dann zu kompletten Umbaumaßnahmen kommt. Und mein Highlight war da immer auch noch Volleyball mit dem Blick in der Nacht auf den Eiffelturm. Aber ja, da gab es auch ein kompliziertes Ticketsystem und die Schwierigkeiten gleichzeitig die Anreise und ein einigermaßen bezahlbares Hotel zu buchen. Und man muss ganz klar sagen, jetzt mit dem Ausblick und wirklich nur kurz am Rand erwähnt, mit den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles, die ja als nächstes kommen, kriege ich jetzt schon Angebote und da geht es jetzt so weit, dass man dort in dieser Lotteriephase bereits Geld hinterlegen muss, was dann, wenn man kein Ticket kauft, auch verfällt, also weg ist. Das heißt also, hier hat man nochmal einen Weg gefunden. Wird zwar argumentiert, dass das so ein bisschen die Nachhaltigkeit und die Ehrlichkeit deines Interesses dokumentieren soll, aber ich glaube, das ist auch gutes Geld verdient, wer dann eben da keine Zeit hat, die Pläne haben sich geändert, etc., etc., ist ja noch lang hin. Aber der Event, muss man sagen, in Paris, wenn man mal vor Ort ist, ich kann es jedem empfehlen und du berichtest es ja, wie gesagt, auch aus Athen. Es ist eine ganz andere Präsenz, es ist ein toller Flair und in einer pulsierenden Metropole, in dem Fall Paris oder Athen mit Olympia-Spirit, ist eine tolle Sache. Allerdings eben mit deutlich sichtbaren Sicherheitsrestriktionen gegenüber Paris, jetzt zum Beispiel 20 Jahre zuvor. Ich muss sagen, ich war darüber dankbar in Paris, dass es so sicher war. Bei dir in Athen, wie gesagt, 20 Jahre, zwei Dekaden vorher, war ein anderes Setup eben der Geopolitik. Aber ich habe das jetzt nicht als bedrohlich empfunden, sondern wirklich eher als gefühlte Sicherheit auch, dass da die Sicherheitsvorkehrungen und auch das restriktiv durchgesetzt wurde. Und ja, ich sag mal, das war für mich ein tolles Erlebnis und eine über 100 Kilometer verteilte Olympiade dürfte natürlich dann auch in dem Fall jetzt die Sicherheitsvorkehrungen und das Sicherheitskonzept nicht unbedingt einfacher machen.
Lassen wir uns wirklich überraschen und natürlich steht Cortina für Flair und Olympiatradition. Die anderen Wettkampforte, die kennen wir ja auch meist von den laufenden Profi-Wettbewerben im Weltcup. Und die haben ja auch alle ihre besondere Tradition. Hoffen wir, dass das Winterwetter jetzt auch die nächsten 16 Tage mitspielt und wir nicht nur gut präparierte Pisten und Loipen sehen werden, sondern so ein kleines Italien-Winter-Wonderland.
Unbedingt, unbedingt. Das wäre wunderbar. Und das ist den Italienern, aber vor allem eben den Olympioniken und den Fans zu wünschen. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Ja, da können Sie sich jetzt schon mal auch Ihr olympisches Setup herrichten für unsere Sponsorenbotschaft. Und dann melden wir uns zurück mit ein paar Serviceinformationen. Bleiben Sie also dran.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von LivePR, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter livepr.de/info.
Die wichtigsten Fakten zu den 25. Olympischen Winterspielen für alle, die jetzt gleich einsteigen wollen und sich auf tolle Wettbewerbe freuen. Die Spiele laufen vom 6. bis zum 22. Februar. Rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen werden erwartet. Es gibt 116 Medaillenentscheidungen in 8 Sportarten und 16 Disziplinen. Die Eröffnung findet heute um 20 Uhr im San Siro-Stadion in Mailand statt. Die Schlussfeier dann am 22. Februar in der Arena von Verona, ein römisches Amphitheater als olympische Bühne. Das Motto lautet »It's your vibe«. Und die Maskottchen heißen Milo und Tina. Zwei Hermeline, alpine Sympathieträger mit großem Merchandising-Potenzial.
Ja, wunderbar. Danke, Annika, dafür. Milo und Tina. Das müssen wir uns merken, Oliver. Hermeline. Wir sind wieder zurück in der Episode 191. Und unser Thema ist heute die beginnenden Winterspiele in Italien. Wer sportlich aus deutscher oder italienischer Sicht hinschaut, sieht zwei unterschiedliche Geschichten.
Definitiv. Italien setzt natürlich stark auf den Heimvorteil. Alpine Rennen in Cortina und Bormio, Eissportarten in Mailand, Biathlon in Antols. Einer ja, der bekanntlich lautesten und stimmungsvollsten Orte im Weltcup-Zirkus. Kurzstrecke, Eisschnelllauf, alpine Technikdisziplinen, ja, das sind alles die Disziplinen, in denen sich Italien realistische Medaillenchancen ausmalt.
Ja, und Deutschland kommt traditionell über etwas andere Wege. Da steht Rodeln, Bob, Skeleton, also eher die technischen Disziplinen im Vordergrund, in denen Deutschland seit Jahrzehnten Maßstäbe setzt. Und dazu kommt noch Biathlon, Skispringen, nordische Kombination. Aber wie immer gilt, olympische Wahrheit entsteht immer erst im Zielraum. Also Favoritenlisten sind sehr geduldig.
Das ist ja das Schöne. Bei Olympia sind wirklich noch Überraschungen möglich. Gerade wenn auch ganz berühmte und erfolgreiche Profisportler beteiligt sind, deren Fokus vielleicht noch bis gerade auf dem Weltcup lag. Ja, da ist nicht sicher, dass die dann auch wirklich eine Medaille bekommen. Aber lass uns einfach nochmal in die Geschichte eintauchen, weil es so schön ist. Wenn man diese Spiele wirklich verstehen will, hilft einfach der Blick zurück. Cortina 1956. Der offizielle Film damals hieß White Vertigo, schwarz-weiß. Ja, das war damals noch so mit richtigen, ganz großen, schweren Kameras, Athleten in Wollpullovern, Olympia als Abenteuerfilm und, du hast es schon erwähnt, die erste TV-Übertragung damals.
Man kann sich den Aufwand, glaube ich, gar nicht vorstellen, der da immens gewesen sein muss. Und jetzt eben dann als nächster Schritt Turin 2006, Pavarotti, wie erwähnt, Nessun Dorma, sehr emotional, sehr empathisch und Italien quasi als große Opernbühne des Sports. Und ja, heute Abend 2026, Drohnen, LED-Wände, Multilocation-Inszenierung. Man könnte zusammenfassen vom Einzelort zur Netzwerk-Olympiade.
Und doch kann, und da drückt mir natürlich die Daumen, wird es ein großes, bewegendes Ereignis werden. Milano Cortina ist einfach mehr als ein normales Sportereignis. Es ist ein Experiment, ob dieses Experiment die Spiele jetzt nun wirklich nachhaltiger macht oder nur weiter auseinanderzieht. Die Bilanz, die werden wir halt erst am Schluss ziehen können. Aber fest steht, Italien hat den Mut, Olympia neu zu erzählen. Und sowohl das Land, die Athleten, alle Fans und auch wir beide freuen uns natürlich jetzt sehr auf tolle Spiele.
Ja, also ich glaube mal, Olympia ist immer auch eine Extrakarte. Und die Italiener haben ja gewiesen, auch hier in dem Fall ja für Furore, Empathie und Begeisterung zu sorgen. Also unbedingt. Und du sagst, Italien hat den Mut, Olympia neu zu gestalten und auch zu erzählen. Und ob das die bessere Geschichte ist oder sich eben nur in einer Art Eigendynamik dahin entwickelt hat, ja, werden wir sehen. Also ich bin, glaube ich, wenn das wieder Einzelsportarten sind, die begeistern, dann wird das auch wieder so viel tolle neue Fans generieren. Ich erinnere mich auch immer daran, dass eben dann plötzlich mal Sportarten, die lange in der Versenkung dann waren, durch so Events wie Olympia extreme mediale Furore und auch eine riesen neue Fanbase bekommen. Und darum geht's. Aber jetzt nur noch etwas mehr als 3 Stunden, liebe Zuhörer und Zuhörer. Und dann geht's los. Die große Eröffnungszeremonie. Drücken wir den Organisatoren natürlich die Daumen, dass ihr aufwendiges Konzept auch aufgeht. Und wir wünschen allen, auch natürlich und gerade unseren Hörerinnen und Hörern, viel Freude beim Start in das erste olympische Wochenende.
Dabei sein ist alles. Genießen wir also tolle Bilder und Emotionen und schauen nicht zu sehr auf verpasste Medaillen oder kleine organisatorische Pannen. Winterolympiade und Italien, das steht beides für 16 Tage Spannung, Sport und Spiel.
Und dazu passt, Oliver, wie von Annika erwähnt, das diesjährige olympische Motto: It's your why.
Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.